In unserer modernen Welt suchen wir ständig nach der idealen Energiequelle. Wenn wir Nachrichten hören, dann hören wir immer wieder das Wort Energiekrise, weil unsere Welt enorm energiehungrig geworden ist. Also die Industrialisierung, diese Vervielfältigung der Produktion hat dazu geführt, dass wir super viel mehr Energie brauchen als vorher noch. Weil die Maschinen, die betrieben werden müssen, immer mehr Energie fressen. Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Ansätze. Die einen schwören auf Atomkraft und neueste Forschungen haben eine tolle Kleinstatomreaktoren hervorgebracht, wo sogar der Atommüll gut verarbeitet werden kann und nur noch wenig Müll übrig bleibt. Andere sagen, nee, die Kernfusion. Wir sind nur noch 30 Jahre entfernt. Das haben sie zwar auch schon vor 30 Jahren gesagt, aber wir sind nur noch 30 Jahre davon entfernt, eine kleine Sonne auf unserem Planeten entstehen zu lassen. Andere schwören auf Windkraft, Höhenwindkraft oder Wellenkraftwerke. Hauptsache, diese Quellen liefern beständig Energie für den Hunger, den wir und unser Leben nach Energie hat. Und es ist ein permanentes Ringen darum. Und gerade wir als deutsche Nation ringen damit, weil wir brauchen für die Industrie, die wir haben, beständige, starke Energie. Und das Interessante ist, dass es nicht nur für die Wirtschaft gilt, sondern die Sehnsucht nach Energie trifft auch die Menschen. Und die Menschen sehnen sich nach Energie. Wenn ihr reinguckt in die Veröffentlichung der letzten Jahre, die Top-Bestseller-Bücher, da ging es oft um die Work-Life-Balance, um wie kann ich Energie für mein Leben bekommen. Selbsthilfebücher, die versuchen, das Energiemanagement im Angesicht eines Lebens, das immer schneller getaktet ist, irgendwie zu optimieren, damit wir für das Leben, was wir haben, genug Energie bekommen. Und so ringen wir in unserem Leben darum. Und das führt auch dazu, und das nehmen Forscher momentan stark wahr, dass eine starke Öffnung für das Spirituelle entsteht. Auch für das Christentum, aber vor allem für das Spirituelle, weil der Mensch endlich diese Lüge der Moderne durchblickt hat. Denn die Moderne hat immer gesagt, hey, wir schaffen das. Wir schaffen. Früher glaubte man, heute wissen wir. Und wir kriegen das schon hin. Wenn wir erstmal Wissen haben, das allen zur Verfügung steht, und wenn wir erstmal alles geregelt, dann kriegen wir das hin. Und jetzt merken wir, nee, auch durch das Internet, durch die vielen Möglichkeiten, die wir haben, kriegen wir das Leben nicht gemeistert. Wir sind ohnmächtig angesichts von Mächten, die unsere Kraft übersteigen. Und so suchen Menschen nach einer Energiequelle für ihr Leben und wenden sich da auch an Gott. Aber das Problem ist, dass wir Gott oft dabei nur wie eine Energiequelle behandeln. Als ein Werkzeug, um für unser Leben genug Energie bereitzustellen, damit wir es irgendwie meistern können. Doch Pfingsten ist nicht das Herabkommen einer unpersönlichen Kraft, sondern Pfingsten ist der Einzug einer Person in das Leben von Menschen, die sich von ihm abhängig machen. Und Stefan hat schon einige Bilder dafür geliefert, wie das geht. Denn Pfingsten ist nicht einfach nur, dass Gott uns eine Kraftquelle, eine Energiequelle, eine Art inneren Kernreaktor zur Verfügung stellt, sondern dass er als Person durch den Geist in das Leben der Menschen einzieht. Und darum feiern wir an Pfingsten die Ankunft des Heiligen Geistes. Aber die Schrift warnt uns und heute schauen wir uns eine Stelle an, die hatten wir schon das letzte Mal im Epheserbrief schon kurz angeschaut. Aber heute an Pfingsten wollte ich mir da ein bisschen mehr Zeit für nehmen. Denn die Schrift warnt uns, ihn zu benutzen, ihn zu missbrauchen. Denn wir können ihn nicht nur betrüben, sondern auch ehren, weil er eben eine lebendige Person ist. Darum schauen wir uns, heute ist die Lesung des Bibeltextes recht überschaubar, das ist eigentlich nur ein Vers. Mitten in dem Passus, den wir das letzte Mal miteinander behandelt haben, also nicht als mein Schwiegervater da war, sondern davor das Mal, dort schreibt Paulus inmitten der Aufzählung, wie das Leben von Menschen, die mit Christus unterwegs sind, aussehen soll. Und da hat er eine Liste an Anweisungen, was sie tun, was sie nicht tun sollen, warum und so weiter und so fort. Also mitten in den Handlungsanweisungen, wo er über Wahrheit, über Zorn und diese Dinge spricht, kommt plötzlich dieser Passus. Betrübt nicht Gottes Heiligen Geist, der euch wie ein Siegel aufgedrückt wurde. So kennzeichnet uns Gott für den Tag der endgültigen Erlösung. Paulus unterbricht im Grunde diese Beschreibung. Nachher führt er auf, was es bedeutet und welche Konsequenzen es hat. Aber er hält an und warnt die Christen davor, etwas zu tun, was für sie und für ihren Glauben fatal ist. Betrübt nicht den Gottes Heiligen Geist, der euch wie ein Siegel aufgedrückt wurde. Und so kennzeichnet uns Gott für den Tag der endgültigen Erlösung. Und bevor wir uns die Anforderung hier anschauen, lasst uns zunächst einmal die Begründung anschauen. Womit begründet das Paulus? Weil wenn wir die Grundlage verstehen, auf der wir stehen, dann können wir uns auf dieser Grundlage sicherer bewegen. Dann wissen wir auch, was heißt das denn konkret? Welche Auswirkungen hat das? Und Paulus verwendet hier das Bild eines Siegels. Und er macht deutlich, er argumentiert nicht moralisch, er argumentiert nicht ethisch. So nach dem Motto, betrübt nicht den Heiligen Geist, denn ihr wollt ja keine schlechten Christen sein. So argumentieren wir oft, wenn es um Verhalten geht. Sondern Paulus argumentiert hier mit Identität. Betrübt nicht den Heiligen Geist, der euch wie ein Siegel aufgedrückt wurde. Er zeigt uns, wer dieser Geist ist und wer wir durch ihn sind. Denn so kennzeichnet euch, wir sind gekennzeichnet, wir sind signierte Menschen. Signare, Segen, daher kommt dieses Wort. Wir sind gekennzeichnete Menschen durch den Heiligen Geist. Paulus nennt die Christen Heilige, nicht weil sie fehlerlos sind. Das wird ja oft als Spott verwendet. Ja, der ist ja besonders heilig. Ja, ich bin besonders heilig. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil ich gekennzeichnet bin durch den Heiligen Geist des Vaters. Weil er in mir liegt. Er macht mich heilig. Er macht mich besonders. Nicht ich bin besonders, sondern dieser Geist kennzeichnet mich. Und er spricht mir Autorität, Identität zu. Und das hält Paulus den Ephesern vor Augen. Er macht deutlich, ey, ihr dürft nicht vergessen, wer ihr seid. Ihr, in euer Leben ist der Heilige Geist eingekehrt. Ihr seid signiert, ihr seid mit ihm verbunden. Das ist nicht, er kommt zu Besuch. Sondern er ist versiegelt. Er ist da. Ihr seid gekennzeichnet. Das Siegel ist ein Teil, was euch plötzlich ausmacht. Und es ist etwas, was die Echtheit eines Christen ausmacht. Die Gegenwart des Heiligen Geistes ist das, was einen Christen zu einem Christen macht. Und die unterschiedlichen Denominationen haben immer wieder versucht, dafür wieder äußere Zeichen zu finden. Die einen sagen ja, nur wer in Sprachen betet, der ist gekennzeichnet. Oder nur wer das und das tut, nur wer ein Kopftuch trägt, nur wer die und die Kleidungsvorschriften, nur wer das und das, nur wer die und die Lehre einhält, der ist wirklicher Christ. Und wir suchen für äußere Zeichen, für eine innere Wahrheit. Paulus macht euch, nein, der Geist, der in euch lebt, der plötzlich in Liebe aus euch herausfließt, indem ihr mit Liebe lebt, indem ihr wisst, wer ihr seid, nämlich Kinder des lebendigen Gottes. Denn das sagt der Geist meinem Geist. Das macht uns zu Christen. Nicht äußere Zeichen, sondern dieser Geist, der in uns lebt. Und er verwendet dafür ein Wort, was in der damaligen Sprache für eine Handlung ist, die durch ein Siegel, der König versiegelte Briefe, Botschaften und machte sie damit zu einer Sprache von sich selbst. Ein Siegel. Und wir haben solche Sachen auch, die zeigen, dass etwas echt ist. Und äußere Siegel können leicht gefälscht werden. Aber innere Siegel sind schwer. Und für mich ist der Geldschein etwas Besonderes. Ein 50-Euro-Schein hat die unterschiedlichsten Dinge. Und da sagen wir, dieses Stück Papier ist nicht nur ein Stück Papier. Denn damit kann ich jetzt nicht mehr so viel wie vor einiger Zeit, aber damit kann ich doch etwas kaufen. Aber nur, wenn da Siegel drin sind. Ich könnte ja auch einfach ein Stück Papier ausdrucken und dann zur Bank gehen oder zur Eisdiele. Meine Jungs würden sich freuen. Aber dafür würde ich nichts bekommen. Warum? Weil da keine Siegel drin sind. Weil das kein echter Schein ist. Das ist nicht das, was ihn ausmacht. Sondern gerade diese Wasserzeichen, die innen drin sind, die machen diesen Schein zu dem, was er ist. Und Paulus spricht darüber schon im ersten Kapitel des Epheserbriefes. Weil ihr zu ihm gehört, hat Gott euch sein Siegel aufgedrückt. Und dieses Siegel ist der Heilige Geist, den er versprochen hat. Also es ist nicht eine spontane Entscheidung von Gott gewesen, so nach dem Motto, hey, was mache ich denn jetzt mit denen? Komm, ich schicke denen meinen Geist. Nee, das hat er schon von vornherein im Alten Testament versprochen. Er hat gesagt, mein Volk wird mich in ihrem Innersten haben. Ich werde nicht mehr von außen da sein, sondern ich werde in ihr Leben so hineinkommen. Weil wir in Verbundenheit mit ihm geraten sind. Und er kommt nicht nur zu Besuch. Wir sind versiegelt. Und das ist etwas total Wichtiges. Wir haben immer wieder Sorge. Ja, was ist, wenn ich was falsch mache? Ist er dann weg? Wird er dann wieder ausziehen? Nein, der Geist ist versiegelt. Er ist da. Der ist Teil meiner Identität. Und da sagen die Leute, aber es gibt ja noch die Sünde wider den Heiligen Geist. Mein Schwiegervater hat die Gabe, Sachen sehr kompakt zusammenzufassen. Er hat mir einmal gesagt, Johann, wenn du dir die Frage stellst, ob du die Sünde wider den Heiligen Geist begehst, ist das ein Beweis dafür, dass du sie nicht begehst. Klingt jetzt komisch, ne? Denn die Sünde wider den Heiligen Geist ist, ich sehe, dass Gott etwas macht. Und ich sage, nee, das bist du nicht. Das bist du nicht. Und zwar nicht nur so, ja, ich glaube das nicht, sondern ich widerstehe bewusst dem Wirken des Geistes und dem, was er macht und sage, nee, das will ich nicht. Das ist eine bewusste Abkehr. Und jemand, der fragt, begehe ich die Sünde wider den Heiligen Geist, ringt mit dieser Frage noch. Der ist noch nicht abgeschlossen. Darum, diese Angst ist ein Versuch des Teufels, uns zu verunsichern in unserer Identität. Denn wir sind versiegelt. Der Geist ist bei uns eingezogen und er macht uns zu Christen. Er gibt uns Identität. Er gibt uns den Wert, weil er sagt uns, hey, du warst es wert, dass Christus für dich ans Kreuz gegangen ist. Du bist Kind des lebendigen Gottes. Er hat dich adoptiert. Du gehörst zu ihm. Du bist sein. Er wird dich auferstehen lassen. Er wird dich nicht verlassen. All das sagt der Geist in uns. Das ist sein Wesen, das ist sein Auftrag. Und nicht äußere Dinge, sondern etwas, was in uns ist. Das ist die Garantie, die kein Mensch brechen kann. Das ist eine Garantie, die die Welt uns nie nehmen kann und noch nicht mehr der Feind. Weil sie uns nicht gegeben haben. Sondern der Geist ist es, der sie in unser Herz hineinspricht. Aber wir definieren uns oft über die äußeren Zeichen. Wir nehmen unsere Identität über die äußeren Zeichen, sagen, ja, ich bin so und so, weil ich das und das tue. Nein, zuallererst bist du das, was Gott für dich getan hat und was Gott über dich sagt. Das bist du zuallererst. Deine Taten bestimmen, wie dein Leben gehen wird. Und das wird auch irgendwann deine Identität bestimmen, wenn du nicht in Kooperation mit Gott gerätst. Aber Gott sagt zuallererst, du bist ein versiegelter Mensch. Du bist ein gekennzeichneter Mensch durch meinen Geist. Ich lebe in dir. Ich will in deinem Leben sein. Nicht nur als Kraftquelle, als Person. Ich bin da für dich. Und vielleicht definierst du dich über ein Scheitern deiner Vergangenheit, über Dinge, die an dir geschehen sind. Aber Gott definiert dich und gibt deine Identität darüber, was er für dich getan hat. Und es ist nicht nur außen, sondern er zieht bei dir ein, wenn du ihn einlädst. Und er ist da durch seinen Geist, um dir die Liebe des Vaters in dein Herz auszugießen. Er gibt dir Sicherheit und Wert. Er ist da, um zu bleiben. Bis zu dem Tag, an dem du auferstehen wirst und Christus nicht mehr vom Hörensagen kennst, sondern von Angesicht zu Angesicht. Der Geist ist es, der jetzt schon da ist. Und erinnert uns an die Worte des Vaters. Das ist die Grundlage, auf der wir stehen. Und darum ist diese Ermahnung, betrübt nicht den Heiligen Geist, etwas im Beziehungsgeschehen. Deswegen, hey, was macht das mit dir? So eine Frage, meine Frau bringt diese Frage komplett auf die Palme. So eine Psychologenfrage, was macht das mit dir? Es ist aber eine Frage, die hingeht und sagt, du, wie ist es denn gerade? Diese Frage stelle ich nicht meinem Staubsauger. Die stelle ich nicht meinem Mähroboter, egal wie intelligent und verbunden der ist. Der wird vielleicht sagen, du, da ist ein Verbindungsabbruch, aber mehr habe ich gerade nicht. Ich habe gerade einen Fehler am Laufen, aber ich habe nicht mehr. Aber eine Person wird dir sagen, hey, da ist Schmerz. Und genau das macht Paulus hier. Betrübt nicht den Heiligen Geist oder den Geist Gottes, weil er eine Person ist. Er ist nicht nur eine Kraftquelle. Und der Begriff, den Paulus hier verwendet, kommt aus der Trauersprache. Es ist Schmerz, es ist Kummer, es ist tiefe Verwundung, die entsteht, weil etwas verloren gegangen ist, weil etwas kaputt gegangen ist. Und die Beerdigungen haben, die wir in letzter Zeit hatten, die haben das deutlich gemacht. Da ist Betrübung da. Warum? Weil da ist jemand weg. Da ist etwas nicht mehr so, wie es vorher war. Und genau darüber spricht Paulus hier. Er sagt, hey, wenn wir sündigen, dann geht etwas kaputt. Dann geht etwas, wird etwas zerstört. Denn Sünde ist nicht nur ein Gesetzesbruch. Es ist nicht nur, hey, ich habe einen Vertrag irgendwie gebrochen. Sondern Sünde ist ein Beziehungsbruch. Da ist wenig Vertrauen. Und jetzt wieder die Grundlage. Der Geist ist da, der kriegt das mit. Nicht nur, was du tust, sondern was du denkst. Und wie du das rechtfertigst. Wie du schlecht über andere redest. Hey, und du verwendest jeden christlichen Code, um da so rauszukommen, ist ja nur ein Gebetsanliegen. Oder ich erwähne ja nicht die Personennamen. Ihr wisst aber schon, welche Person ich meine, über die ich gerade schlecht rede, über die ich ja eigentlich nicht schlecht rede. Ey, und der Heilige Geist ist da, der kriegt das mit. Und er sagt, das bist du nicht. Ich war da, als Jesus am Kreuz hing und für dich sein Leben gab. Er hat dich für mehr erlöst. Lass dir von mir helfen, um mit deiner Zunge umzugehen. Lass dir von mir helfen. Ich weiß, wer du werden sollst. Ich bin da. Aber wenn ich dann da stehe und sage, boah, aber die hat mich voll aufgeregt. Der war so asozial zu mir. Ich muss da irgendwie meinen Frust freien Lauf lassen. Dann ist der Geist da. Der kriegt diese Argumentationslinie mit. Und das betrübt ihn, weil da etwas stirbt. Weil da etwas kaputt geht. Da geht etwas kaputt, weil er uns eigentlich in etwas anderes verwandeln will, nämlich in Christus selbst. Deswegen ist das nicht ein moralisches Ding. Es ist nicht dieses, pass auf, kleines Auge, was du siehst, was mit einem schlechten Gewissen arbeitet, was mit Druck arbeitet. Hey, mach bloß keinen Fehler, Gott sieht das. Und mach ihn bloß nicht traurig. Das ist moralisch. Das erzeugt Druck und das ist religiös. Das ist das, was die Pharisäer immer wieder gemacht haben. Der Geist arbeitet dort aber anders. Er arbeitet auf Beziehungsebene. Weil er eine Person ist, können wir ihm Schmerz zufügen. Weil seine Absicht für uns eigentlich größer ist. Und darum warnt Paulus in dieser Anhäufung an Aufträgen, sagt er, betrübt ihn nicht. Sagt die Wahrheit. Geht gut mit eurem Zorn um. Arbeitet ehrlich. Nicht nur zum Schein. Stehlt nicht. Nicht aus moralischen Gründen. Hey, das ist das, wofür Gott euch den Heiligen Geist geschenkt hat. Ihr seid mehr. Und das führt uns eben dazu, dass wir den Geist eben als Person auch behandeln müssen. Vielleicht müssen wir den Geist an diesem Pfingstfest fragen, wie geht's dir eigentlich mit mir? Habt ihr das den Heiligen Geist mal gefragt? Du bist jetzt schon vielleicht ein paar Jahre bei mir, vielleicht ein paar Jahrzehnte. Du Heiliger Geist, du warst da, als ich heute Morgen aufgestanden bin. Du warst die letzten Jahre da. Wie geht es dir eigentlich mit mir? An welchen Stellen habe ich dich traurig gemacht? An welchen Stellen habe ich dich erfreut, wo ich deine Nähe gesucht habe? Denn das ist das Ding, wenn wir ihn betrüben können, können wir ihn auch erfreuen. Der Heilige Geist liebt es, uns zu verwandeln. Er liebt es, uns die Liebe des Vaters zu geben. Er liebt es, uns den Sohn näher kennenlernen zu lassen. Aber es bricht ihm das Herz, es betrübt ihn, wenn wir uns entscheiden, eigene Wege zu gehen. Darum möchte ich euch einladen, diese Frage mal zu bewegen in den Tagen, die kommen. Vielleicht bei einer Radtour, mit ihm mal ins Gespräch zu kommen. Wie geht's dir eigentlich mit mir? Behandelt ihn wie eine Person. Und zwar nicht aus einem schlechten Gewissen heraus, sondern weil er euch kennenlernen will, weil er da ist, um zu bleiben, weil er in euch ist. Ihr werdet den nicht so schnell los. Darum lernt in dieser Beziehung mit ihm zu leben. Denn das ist die Aufforderung, die Paulus im Grunde vom ersten Kapitel an die Gemeinde in Ephesus immer und immer wieder deutlich macht. Dass wir lernen müssen, aus der Identität zu leben, die Gott für uns hat. Der Heilige Geist ist da und will uns begleiten. Und ein tolles Bild ist dafür, ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, wenn ihr Expertin im Bereich seid. Backen, Grillen, jeder Mann ist ja im Grunde ein Experte fürs Grillen. Und dann habt ihr an eurem wertvollen Gasgrill oder an eurem tollen Backofen mit Dampffunktion und so weiter, habt ihr so einen Stümper stehen wie mich. Backen, das überlasse ich den Profis. Und dann steht ihr da und denkt, boah, ey, ich würde am liebsten dem sofort die Sachen aus der Hand nehmen. Und wenn es eine Sache ist, die ihr liebt, und da geht jemand, nicht nur wie ein Anfänger, der macht einen Fehler so nach dem Motto, er weiß es ja nicht besser. Ist halt nicht die hellste Leuchte, der macht halt die Fehler, okay. Aber wenn jemand dann noch auf eine Art damit umgeht, was das, was ihr liebt, noch nicht mal wertschätzt. Zum Beispiel Leute, die einen grünen Daumen haben und die, wenn die sehen, wie ich mit Pflanzen umgehe, ey, dem wird das Herz brechen. Warum? Weil sie lieben Pflanzen und die können nicht mit ansehen, wie ich mit denen umgehe. Vielleicht habt ihr das bei euren Kindern mal erlebt. Ihr wollt ihnen etwas beibringen, dass sie etwas selbstständig machen. Und dann fangen die an und ihr denkt, Herr, schenkt mir ganz viel Geduld, aber jetzt, und zwar in einem Übermaß. Weil die machen jetzt nicht nur die Geräte kaputt, die machen sich vielleicht kaputt. Und dann beobachtet man das und es bricht einem das Herz. So geht es dem Heiligen Geist, wenn er sich manchmal unser Leben anguckt. Nur dass die Folgen nicht ein kaputter Backofen, nicht ein verdreckter kaputter Grill, ein verbranntes Würstchen ist, sondern ein Leben, was von der Sünde entstellt und kaputt gemacht wird. Und darum ist diese Frage, wie geht es dir mit meinem Leben? Wie geht es dir bei mir zu sein? Etwas, was uns herausfordert. Aber was heißt das denn konkret? Bitte geht nicht nach Hause mit mehr Scham, sondern werdet motiviert von dieser Gnade, die Gott uns schenkt. Denn ihr habt euch den Heiligen Geist nicht verdient. Der ist nicht gekommen, weil ihr so gut wart. Genau im Gegenteil. Der ist gekommen, weil wir es nicht geschafft haben. Und zwar nicht nur wir nicht als Menschen in Westeuropa, sondern schon im Alten Testament. Da hat Gott einen Bund mit den Menschen geschlossen. Und er hat ihnen Anweisungen gegeben, wie diese Beziehung zwischen Menschen, aber auch mit ihm gelebt werden kann. Und sie haben nur die Regeln befolgt und haben damit im Grunde alles Mögliche getreten und missbraucht. Und Gott sagt im Propheten Jeremia, in Zukunft soll es einen Bund geben. Mit meinem Haus Israel will ich ihn schließen. Und so lautet der Ausspruch des Herrn. Das wird der neue Bund sein. Ich werde meine Weisungen in sie hineinlegen und sie in ihr Herz schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das ist Gottes Plan. Es geht nicht darum, jetzt wieder rauszugehen, mit einem schlechten Gewissen motiviert, mal wieder, oh, Johann hat gesagt, okay, ich muss, und ihr habt wieder eine neue To-Do-Liste. Es geht nicht darum, wieder mehr zu probieren, wieder mehr Energie, sondern das Erste, was wir machen, ist, das anzunehmen, zu sagen, Gott, du bist da. Lebe im Bewusstsein seiner Gegenwart. Meine Jungs haben eine Jahreskarte in der Adlerwarte in Detmold, kann ich nur für Werbung machen, richtig tolle Sache. Wenn die Geier bei der Show da rumlaufen, das verändert unser Verhalten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, wenn so ein Bartgeier zu euren Füßen ist. Da denkst du dir nicht, oh, ich hole jetzt mal meinen Döner raus. Weil die Gegenwart dieses Vogels und seines Schnabels wird dazu führen, dass du die Anweisungen der Wärter durchaus befolgst. Und zwar kein Essen rausholen, keine Snacks, nicht mal ein kleines bisschen. Du lässt das in der Tasche. Das ist das Leben in der Gegenwart von einer Macht, die etwas mit mir machen kann. Und wenn der Heilige Geist da ist, ist das Erste, was wir lernen müssen, ist Leben im Bewusstsein seiner Gegenwart. Im Bewusstsein seiner Kraft. Und da möchte ich dich ermutigen, nimm ihn bewusst in deine Situation hinein. Nimm nicht nur bewusst wahr, dass er da ist, sondern nimm ihn hinein. Frag ihn, sprich mit ihm. Und mache dir die Konsequenzen deiner Handlungen auch auf ihn bewusst. Denn das ist das Leben in seiner Gegenwart. Das ist das Leben mit einem Freund. Wenn ein Freund da ist, wenn er uns besucht und ich ihn die ganze Zeit ignoriere, weil ich so wichtige To-Dos habe, weil ich ja noch so viel zu tun habe und er ist da, aber ich sage, später, später. Das wird was mit unserer Freundschaft machen. Und genauso ist es auch mit dem Heiligen Geist. Lebe in seiner Gegenwart. Nimm ihn bewusst mit hinein und mache dir die Konsequenzen deiner Handlung vor. Und handle in Absprachen mit ihm und aus seiner Kraft. Denn Gott, das ist das, was wir oft übersehen. Manchmal denken wir, Gott ist wie so ein General, der von oben Gebote gibt. Von Anfang der Schöpfung wollte Gott Kooperation mit den Menschen. Gott wollte nie, dass wir das alleine schaffen. Nie! Schon im Garten, er wollte mit den Menschen diesen Planeten verwandeln in diesen Garten Eden. Das ist ja das Interessante. Er hat die Welt geschaffen, aber nur einen kleinen Bereich Eden. Warum? Weil der Mensch mit ihm die Welt zu Eden machen sollte. Und wir haben es noch nicht mal geschafft, im Garten auszuhalten. Darum, wenn er kommt, wenn das neue Jerusalem auf die Erde kommt, wird dieser Traum endlich Wirklichkeit. Weil wir gelernt haben, mit ihm zu kooperieren. Das ist sein Ziel. Von Anbeginn der Zeit gewesen. In Kooperation. Und wir können jetzt schon üben für die Zeit, die noch kommen wird. Jetzt können wir üben, mit ihm zu reden, auf ihn zu hören, zu sagen, wie würdest du das denn jetzt eigentlich machen? Ja, stimmt, Wut ist nicht so die richtige Antwort jetzt. Ich habe aber gerade keine Geduld. Ich würde gerade am liebsten mit einer Faust oder mit ein paar Worten antworten. Wie kriegen wir das hin? Und dann bin ich plötzlich nicht mehr alleine, weil das Wort, das Gesetz ist in mein Herz geschrieben. Ein anderes Bild. Wenn ihr Dreck in eurem Leben seht und wenn ihr jetzt sagt, boah, ich will ja nicht den Heiligen Geist betrüben. Und ihr sagt, ich muss das jetzt hinkriegen. Und ihr Dreck seht, ich könnte jetzt hingehen und jedes Stück Dreck hier auf der Bühne einfach mit der Hand aufsammeln. Hier ist noch was. Das ist wirklich Staubfäden und so weiter. Ich könnte das mit der Hand fegen. Ich könnte auch Werkzeuge dafür nehmen, ne? Also ein Kehrblech und so weiter. Und mache das aus meiner Kraft. Und jeder, der ein Leben hat, sagt, boah, Johann, mach's dir doch leichter. Und dann könnte ich ein Werkzeug zur Hand nehmen. Und ich habe eine Bürste da dran, also fege ich. Nicht sonderlich effektiv, oder? Sondern was Veränderung bringt, ist, wenn ich in Verbindung gehe. Und ich finde es cool, wenn es Bluetooth und so weiter gibt. Aber die wirkliche Energie, deswegen die Forscher versuchen ja noch induktives Laden über Distanz hinzukriegen. Schwierig, so viel Energie durch die Luft zu schicken. Wenn ein Mensch dazwischen steht, könnte es problematisch werden. Deswegen gehen wir hin und stöpseln uns an die Energiequelle ein. Und dann geht's los. Und wir können die Arbeit ganz anders angehen. Dafür werde ich ja nicht bezahlt. Nein. Das Problem bei diesem Bild ist, wir dürfen Gott nicht wie die Energiequelle oder wie ein Gerät behandeln. Sondern der uns zur Seite steht und sagt, hey, lass uns das so zusammen machen. Wie wär's, wenn du das so machst? Wie wär's, wenn du mehr betest? Wie wär's, wenn du dir mehr Weisheit von mir erfragst? Wie wär's, wenn wir das so und so lösen? Wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, versuch's nicht auf deine Art. Leb in seiner Gegenwart. Nimm ihn hinein. Kommunizier mit ihm. Vielleicht sagt er dir, stöpsel ein und fang an zu saugen. Vielleicht sagt er dir einfach nur, hey, schmeiß mal das Zeug raus. Vielleicht sagt er dir, du, geh und hol dir Hilfe mit der Sünde, mit der du nicht klarkommst. Und er wird dir die Kraft geben. Betrübe nicht den Heiligen Geist, denn das ist das Siegel, was er in dir ist. Lass ihn nicht alleine. Eine fromme Frau aus dem Mittelalter hat einen tollen Satz gesagt, der mich immer wieder berührt. Er hat gesagt, wenn ich gewusst hätte, welch ein König in mir lebt, hätte ich ihn nicht so lange allein gelassen. Teresa von Avila. Wenn ich gewusst hätte, welch ein König in mir lebt, hätte ich ihn nicht so lange allein gelassen. Nutz dieses Pfingsten, um zu ergründen, welch gewaltiger König durch seinen Geist in dir lebt. Was er mit dir machen möchte, wozu er dich berufen hat. Vielleicht gibt es einen Punkt, wo du Buße tun musst, wo du dich erneuern lassen musst. Lad ihn ein, zu dir zu kommen. Vielleicht lebst du gar nicht in dieser Beziehung, sondern du versuchst es aus dir heraus. Dann lädt er dich ein, komm in Verbindung mit diesem Gott. Lad ihn ein, dass er in dein Leben kommt durch Jesus. Aber vielleicht ist es auch dran, dir von ihm zeigen zu lassen, was als nächstes dran ist. Welcher Schritt als nächstes dran ist. Welches Gespräch als nächstes dran ist. Wo du Hilfe brauchst. Nicht nur von ihm, sondern vielleicht auch von seinem anderen Bodenpersonal, von den anderen Geistträgern. Denn das ist das, was er machen möchte. Er möchte dein Leben in das Bild verwandeln, was er in Christus schon hat. Und dazu lade ich dich ein. Und wir wollen jetzt antworten darauf. Wo wir genau das machen. Komm. Wir laden ihn ein, den Atem Gottes, seine Kraft, Heiliger Geist, kehre bei uns ein, wirke in uns mit deiner Kraft, mit deiner Stärke, ihm Raum zu geben, ihn nicht, denn das ist das eine, er will wirken und die andere Warnung, die Paulus im Thessalonicher Brief ist, hindert ihn nicht zu wirken. Darum seid ihr eingeladen, diese Antwort jetzt in diesem Lied mit uns zu geben und ihn um sein Wirken zu bitten. Amen.